Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein und euch zu sehen. Ich bin dankbar für jeden, der gekommen ist. Ich weiß, in diesen Zeiten wagen sich auch manchmal die Gläubigen nicht so ganz raus. Aber danke, dass ihr hier seid und freue mich, euch zu sehen. Ja, meine Notizen waren eben noch da. Ich guck mal kurz, oder der Uwe. Nee, ich glaube, das ist der Testzettel, dass ich getestet bin. Ja gut, ist egal. Habe ich den bei dir liegen lassen, da hinten? Oder hier eingesteckt? Einen Moment. Ah, hier ist er. Ja, danke schön. Ich werde schon ein bisschen älter. Ich bin ja 60, ein bisschen älter. Und da braucht man schon ein bisschen Hilfsstützen. Und das ist so gut. Auch herzlich willkommen. Ich weiß nicht, macht ihr Livestream? Alle die mich kennen und die mich nicht kennen, ich komme aus Montabaur und wir haben dort eine kleine Gemeindegründung und freuen uns einfach, dass der Herr uns auch dort segnet. Wie gesagt, die Jahreslosung aus Johannes 6, Vers 37, die können wir mal bitte anbeamen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Predigt wird heute eine kleine Bibelarbeit sein. So, wenn ihr eine Bibel habt, eine Bibel-App, wir werden es auch an die Wand beamen, aber dann könnt ihr ein bisschen das mitverfolgen. Der erste Teil ist eine kleine Bibelarbeit, der zweite Teil werde ich den Vers ein bisschen näher auslegen. Aber bevor ich anfange, dürfen wir nochmal alle aufstehen und ich möchte gern beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein kostbares Wort, was uns Leben bringt, Richtung bringt, Weisung bringt, gerade in diesen unruhigen Zeiten, die so turbulent sind, verwirrend, die uns manchmal so ohnmächtig, hilflos machen, manchmal aber auch so wütend und nachdenklich. Herr, wir kommen zu dir, weil du Worte des ewigen Lebens hast, Worte zum Leben, was wir brauchen. Und wir bitten dich, schließ uns dein Wort auf, Herr, dass wir sicheren Stand haben in diesen unruhigen Zeiten. Denn du bist unser Fels, du bist unser Heil und du bist unser Hüter. Und wir danken dir dafür. Komm und segne du uns jetzt. Amen. Amen. Die Jahreslosung ist eingebettet eigentlich in das ganze sechste Kapitel. Und das sechste Kapitel beginnt hier ab Vers 2 bis Vers 6 mit der Speisung der 5000. Und damit fängt das an. Und Jesus sieht eine große Menschenmenge. Und die folgen ihm nach, weil sie Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und Jesus ging auf den Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Dann Vers 4. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Jesus hat drei große Passafeste miterlebt nach seiner Taufe. Ja, das ist wichtig. Wenn man davon ausgeht, dass er 3 Jahre gedient hat, von 30 bis 33, und das war also das Passafest. Die Juden waren also in, wie soll man sagen, freudiger Erwartung, dass Passa kommt. Sie waren mit Vorbereitung beschäftigt und mittendrin kommt diese Speisung der 5000. Und Jesus sieht diese große Menschenmenge und dann fragt er den Philippus, wo kaufen wir Brot, dass sie essen können. Und ihr kennt die Geschichte, dann lagern die sich. Man sagt, es waren ungefähr 5000 Männer. Dann rechnet man ja noch die Frauen und Kinder dazu. Je nach Zählung kommst du auf 15.000 Leute. Und als sie dann gegessen hatten und alles wieder eingesammelt haben, dann passierte, und das berichtet uns nur hier Johannes in Vers 15, als nun Jesus merkte, Johannes 6, 15, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, also zum Brotkönig, ja, zum König zu machen. Sie hatten erkannt, er gibt uns etwas, sie hatten erkannt, er macht uns satt und bei dem bleiben wir. Das wird unser König, dann geht es uns gut, dann geht nichts schief in unserem Leben. Aber er erkannte, das war nicht seine Berufung, das war nicht der Weg, das waren so menschliche Gedanken, wie wir sie heute auch immer wieder treffen. Menschliche Gedanken der Sicherheit, wenn wir das und das haben, dann geht es uns gut. Und deswegen zog er sich zurück auf den Berg er selbst allein. Was tut Jesus auf dem Berg allein? Das wissen wir, er betet. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass wir sehen, Jesus betet. Jetzt geht es weiter in Vers 30. Da kommt jetzt, Jesus kommt vom Berg runter, es gibt wieder so ein bisschen was zum Reden. Und dann sagen die Juden, wir erinnern uns an Korinther, da sagt Paulus, die Juden fordern Zeichen und die Griechen Weisheit. Und jetzt sagen die hier in Vers 30, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Ich weiß zwar nicht, was sie gerade erlebt haben, Speisung der 5000, ja, aber auf einmal wollen sie schon wieder ein Zeichen. Sie wollen schon wieder die Gewissheit, wer bist du? Die haben so ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu erkennen, und die Juden dachten, du erkennst den Messias darin, was er wirkt. Und jetzt kommt seine Antwort. Im Vers 1, dann sagten sie, unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihm Brot vom Himmel zu essen. Dann gibt Jesus die Antwort, ich gehe nachher noch drauf ein, weil da die Jahreslosung mit eingeschlossen ist. Und als er seine Rede beendet hat, dann heißt es hier, Vers 41 und 42, da murrten die Juden darüber, dass er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sagten, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs? Und die Mutter kennen wir, wie sagt er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete ihnen, murrt nicht untereinander. Dann erklärte ihm wieder etwas, das dürft ihr dann zu Hause nachlesen. Und dann kommt Vers 52, da zankten die Juden untereinander und sagten, wie kann er unseren Leib zu essen geben? Und wir lesen dann ab Vers 59 weiter, das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Also in der Synagoge murrten die. Habt ihr euch schon mal aufgeregt in der Predigt? Und sagt, hey, jetzt reicht's mal, hör mal auf zu reden da. So geht das aber nicht. Die waren voll Action da. Die haben gesagt, hey, Jesus, dein Vater heißt Josef, deine Mutter, die kennen wir auch. Wie sagst du, ja? Und das waren, ich weiß nicht, wie groß die Synagoge war, aber die hatten damals noch kein Corona mit Sitzplatzteilung und so. Draußen waren vielleicht auch noch Leute, die haben gemurrt. Vielleicht kennt ihr so ein bisschen noch so Tagesschau und dann seht ihr so, wie die Leute gerade auf die Straße gehen. Das ist Murren, ja, das ist Murren. Vielleicht haben sie was skandiert. Ja, wir haben das Manna, unsere Väter hatten das Manna von Mose und wer bist du? Weiß man nicht. Murren, das ist Mund auf und reden, richtig. Und dann zankten die. Wisst ihr, wie Juden zanken? Die klopfen auf den Tisch und sagen, das steht geschrieben. Und der andere sagt, das steht geschrieben. Die sind richtig aktiv. Ja, das war Gottesdienst. Die waren nicht so brav wie ihr hier. Gottesdienst, mitten in der Synagoge. Und wenn wir wissen, Synagogengottesdienst geht wie lang? Was denkt ihr? Ja, ein paar Stunden, richtig, richtig. Die essen ja dann zusammen und dann ist noch das und dieses. Das war ja so eine Art auch wie so eine Begegnung einmal in der Woche. Und haben die sich alle gesehen, da war noch mehr. Da war richtig Action. Dann erklärt Jesus wieder etwas. Und jetzt Vers 66. Entschuldigung, Vers 60. Viele seiner Jünger nun, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Wohlgemerkt, es geht um den Jahreslosung. Wer zu mir kommt, dem werde ich... Das ist eine harte Rede, sagen die. Eine harte Rede. Und wir merken schon, unser Verständnis von dem Vers ist irgendwie ganz anders. Deswegen gehe ich da so ein bisschen rein. Und dann Vers 66. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Puh, feine Jahreslosung, gell? Und jetzt ein bisschen hineingetaucht. Die Leute, die Jünger, die waren ja aus der Umgebung, die mitzogen. Das waren ja nicht Leute, die dann wieder nach Köln und Düsseldorf und Hamburg zogen. Die blieben in der Umgebung, die hat man dann wieder gesehen. Ah, du warst auch mal mit Jesus, warum kommst du nicht mehr? Ja, die hat man getroffen. Und dann sagt Jesus zu seinen Zwölfen, sagt er, hey, was mit euch? Wollt ihr etwa auch weggehen? Und dann wissen wir, was Petrus sagt. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist, wo unsere Jahreslosung eingebettet ist. So im Schnellformat mal durch. Ihr kennt das immer so Live-Ticker unten beim Fernsehen. Dank, dank, dank. Da redet einer und unten kommen dann diese Dinger durch. Jetzt nochmal in Johannes 6, Vers 37. Und wir starten mit 32. Und also sie haben gefragt, was tust du für ein Zeichen? Unsere Väter haben Manna vom Himmel gegessen. Und da steigt Jesus ein, er stellt sich hier in Johannes 6 als ich bin das Brot des Lebens vor, das Brot, was vom Himmel gekommen ist. Und dann sagt er Vers 32, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Also er spricht hier, die Welt hat Hunger nach richtigem Leben. Ich weiß jetzt, in diesen Zeiten, man schaut mehr im Internet, was es alles für interessante Dinge gibt. Es gibt jetzt viel mehr Lieferdienste, aber eins merken wir haben eigentlich Sehnsucht und Hunger nach Leben. So, ich nehme mir manchmal die Freiheit, Leute zum Umarmen. Ich weiß, das ist nicht so erlaubt, aber wenn man getestet, geimpft und was das alles ist, weil wir sind Menschen, wir brauchen das. Ja, wir brauchen das manchmal und manchmal weinen die Leute, weil sie vielleicht ein Jahr nicht in den Arm genommen wurden. Und wir brauchen Leben, wir brauchen Nähe und das gibt uns Jesus. Er sagt, wir brauchen Leben und das Leben, das wahre Leben kommt vom Himmel, kommt von oben. Das können wir nicht kaufen im Supermarkt der Welt, auch nicht im Internet-Supermarkt der Welt. Wir können das da nicht bestellen. Das richtige Leben kommt vom Himmel. Und das macht Jesus den Menschen dort klar, den Juden, und sagt, das Brot, was ihr damals gegessen habt, kommt vom Himmel. Jetzt müssen wir mal überlegen, wer von euch kennt die kürzesten Wege in Neuwied? Als Fußgänger, wo man als Autofahrer so rumfahren muss, zack, durch die Gasse, darüber, die meisten Fußgänger und Fahrradfahrer. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet für einen kurzen Weg 3 Tage gehen, Umweg. Würdet ihr sagen, ist klug oder nicht klug? Nicht klug. Damals aus dem Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer sollten sie ungefähr 10 Tage gehen, bis sie in das neue Land kamen. Wie lange haben sie gebraucht? 40 Jahre, weil sie murrten. Und wir merken hier, die Situation ist ähnlich. Ja, sie murrten wieder über das Brot. Ach, das passt uns nicht. 40 Jahre. Wir können Gottes Wirken aufhalten, wenn wir murren, wenn wir rebellieren, wenn wir uns dagegen entscheiden. Aber es hält nicht Gottes Gnade auf. 40 Jahre Manna. Bis auf am Sabbat gab es nicht, das wissen wir, dafür gab es am Tag davor doppelt. Und wir wussten, es war gerecht, eine Speise vom Himmel. Wer viel sammelte, hatte genauso viel Gewicht. Erinnert ihr euch noch, letzte Predigt, wie schwer ist das Glas? War doch letzte Predigt, oder die Predigt davor. Ja, die Predigt davor. Ich habe die nachgehört. Und wer wenig gesammelt hat, hatte genauso viel in der Tüte. Gerechtigkeit, Ausgleich. 40 Jahre, immer das Gleiche, würden wir sagen. Aber die Schuhe, wir lesen, dass die Schuhe nicht verschlissen. Und in die Wüste, das war nicht so eine Sandwüste, das war eine Steinwüste. Gott hat versorgt, 40 Jahre vom Himmel her. Und jetzt sagen sie zum Herrn, Vers 34, Herr, gib uns immer dieses Brot. Und Jesus sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das ist die Situation, die uns immer auch wieder auch heute betrifft. Wer zu mir kommt, der bekommt etwas von Gott. Das ist nicht so eine Vorstellung von irgendeiner jenseitigen Welt, sondern es ist real, hier und jetzt erlebbar, weil das Reich Gottes hier und jetzt schon anfängt. Es ist mitten unter uns. Und dann sagt er Vers 37, also in Vers 36 sagt er, ich weiß, ihr glaubt nicht. Und dann sagt er, alles, was mir mein Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn nicht ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ihr so etwas kleinere Kinder wart und dann musstet ihr einkaufen und dann habt ihr, die Mutter hatte kein Kleingeld und dann hat sie euch einen Schein gegeben. Und dann hat sie dreimal gesagt oder viermal, verlier den Schein nicht. Ja, und dann hast du den alle paar Minuten geguckt, habe ich den Schein noch? Ja, weil du, den durftest du nicht verlieren. Und das ist Jesus, der Vater vertraut ihm Menschenseelen an, nämlich wir, und er will sie nicht verlieren. Er passt auf uns auf. Ja, er guckt nach uns. Er guckt nicht einmal und sagt, ah ja, okay, die waren alle da, die stehen auf der Liste heute eingetragen. Dann, Dankeschön, nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Er guckt nach uns. Psalm 121 sagt, der Hüter Israels tut was nicht? Nicht schlafen, noch schlummern. Ich mache ja oft Nachtwache. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich arbeite als Nachtwache in der Lebenshilfe. Und manchmal schlummere ich. Ja, die Ohren sind zwar an, ja, aber die Augen sind zu. Man schlummert. Aber Gott schlummert nicht. Gott schläft nicht. Er ist kein Mensch. Aber trotzdem, er ist immer voll da. 100%. Wie so ein Wachhund. Habt ihr mal so einen Wachhund gesehen? Also so einen richtigen. Ja? Die sitzen da und die Ohren sind immer an. Ja? Immer an die Ohren. Und Gott ist immer wach. Weil er passt auf uns auf. Gerade in diesen Zeiten. Das ist die erste Botschaft. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, Gott ist immer persönlich. Er sagt nicht, kommt allemal, ja, sondern wer zu mir kommt, der spricht uns persönlich an. Er ruft uns beim Namen. Ich weiß nicht, wie oft er dich beim Namen ruft, aber manchmal ruft er mich beim Namen. Er sagt, hey, Rico, bist du noch da? Kriege ich deine Aufmerksamkeit? Bist du da? Ja, persönlich. Wir haben einen persönlichen Gott. Johannes 6, Vers 37. Wir haben einen persönlichen Gott, der sagt, wer zu mir kommt, er sucht den Einzelnen. So, das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Du bist herausgefordert. Du musst selber gehen. Das kann nicht die Gemeindeleitung für dich tun. Das können nicht andere für dich tun. Du musst selber gehen und kommen. Das bedeutet, du musst eine Entscheidung treffen. Ich komme. Ja? So. Ich arbeite ja mit Afghanen zusammen, das wisst ihr, die sind recht spontan. Ja, die rufen an und sagen, hallo, ich habe gerade ein Sofa gekauft, kannst du mal kommen und das mal von da nach da zu transportieren. Das war am Freitag so geschehen. Die Woche davor auch so geschehen. Ja, das ist, die denken immer, ich habe Zeit. Ja, so. Und wenn es nicht ist, ist es auch nicht schlimm. Ne? Aber sie rechnen damit, dass ich da bin. Und so dürfen wir auch rechnen, dass Gott da ist, als unser Freund, dass er da ist. Aber ich muss mich entscheiden, sagen, ja, ich möchte, dass du mir hilfst. Ich möchte, dass du auf mich aufpasst. Und das ist der zweite Punkt. Wer zu mir kommt, zu wem komme ich? Was für ein Gottesbild habe ich? Und hier möchte ich etwas sagen. Manchmal zerbrechen wir am Wort Gottes, weil wir es falsch verstehen. Nochmal, manchmal zerbrechen wir am Wort Gottes, weil wir es falsch verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem letzten Kapitel des Johannesevangeliums. Da geht es um Petrus und Johannes. Und Jesus redet mit Petrus. Und dann wendet er sich zu Johannes. Und dann sagt Petrus, was ist mit diesem? Und dann sagt Jesus, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, bleibt er. Vielleicht habt ihr das noch so im Ohr. Ja, dann, Moment. Die Seiten sind schon ein bisschen glatt hier. Und er sagt es, dann Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Und er sagte, Herr, was ist mit ihm? Und Jesus sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach. Und dann heißt es, dann ging diese Rede aus unter die Brüder, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Und das jetzt angewandt auf diesen Vers, auf Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss zu ihm kommen. Ich muss wissen, wer redet da. Und das ist der Herr, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin dein Brot des Lebens. Ich bin dein ewiges Leben, weil Jesus gibt sich ja uns hin, weil er einen Plan hat für die Ewigkeit. Es ist ja nicht nur hier diese Erde, sondern auch was danach kommt. Wir sind ja für die Ewigkeit gemacht und erschaffen und sollen ewig leben. Und durch die Tat am Kreuz von Golgatha dürfen wir es, weil Jesus den Tod besiegt hat und weil, wenn wir an ihn glauben, ewig leben. Das ist wichtig zu wissen, gerade in diesen Zeiten. Ja, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich sage immer, mein Leben ist nicht abhängig, ob ich jetzt diese oder diese Spritze habe, sondern mein Leben ist abhängig, mein ewiges Leben von Jesus Christus, dass ich daran glaube. Natürlich lasse ich mich segnen von den Segnungen in dieser Welt, die mir gut tun, aber das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist Jesus Christus. Und das muss ich wissen. Ich muss an ihn glauben. Wer redet hier? Es ist mein Herr, es ist mein Gott, der zu mir redet. Der sagt, wenn du an mich glaubst. Es ist nicht der Menschenfreund Jesus allein, sondern der sagt, ich gebe dir Brot vom Himmel, du wirst satt. Ich gebe dir, wenn du an mein Wort glaubst, du wirst nicht mehr dürsten. Und wenn wir satt sind und nicht mehr dürsten, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, haben wir keine Angst. Dann geht's uns gut, weil wir wissen, er ist da. Er ist da. Ich weiß ja nicht, wie ihr schlaft mit all den Nachrichten, die so rüberflattern und flammern. Und ich schlafe gut. Warum? Weil meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Manchmal muss ich mir das richtig als Glaubensbekenntnis nachts vorhersagen, damit ich es auch glaube, weil die Gedanken, die gehen doch so herum. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu Jesus? Was beschreibt uns die Bibel? Jetzt so ein bisschen unsere Vorstellung zur Seite. Ich kann kommen, wie ich bin, kein Ding. Aber was beschreibt uns die Bibel? Was tun die meisten Menschen, wenn sie Jesus begegnet sind, wenn sie Gott begegnen? Buße tun. Ja, sie sagen, Gott, du bist richtig, ich bin nicht ganz so richtig. Ja, Mose musste die Schuhe ausziehen, das ist so ein Zeichen dafür. Andere beugen sich, andere sagen, vergib mir meine Sünden und so weiter. Wir lernen, in Demut zu Gott zu kommen. Den Demütigen gibt Gott was? Gnade. Unsere Haltung, wie ich komme, ist wichtig und das beschreibt die Bibel. Wenn ich das jetzt aber außer Acht lasse, dann bringt der Vers mir etwas Verzerrtes. Aber ich brauche Demut. Manche Leute behandeln Gott wie ein Feuerwehrmann, wenn es brennt, muss er kommen, aber so schnell. Manche denken, er ist so ein Weihnachtsmann, ja, hat so einen großen Sack, nehme ich mir raus, was ich brauche. Und manche denken, er ist ein Polizist und sagt, pah, habe ich dich wieder erwischt. Nein, Gott ist viel, viel größer. Und ich komme zu ihm, weil ich weiß, ich brauche Hilfe. Ja, starke Männer, sage ich immer, wissen, dass sie Hilfe brauchen. Wir brauchen Hilfe. Und ich komme zu Gott und sage, Gott, ich schaff's nicht alleine. In diesen komischen Zeiten, ich schaff's nicht alleine. Ich weiß ja nicht mal, wenn ich das lese, ob's richtig ist oder wenn ich das lese, ob's richtig ist. Und die haben alle Professorentitel. Die haben alle das Gleiche studiert. Und doch reden die, ich weiß nicht, habt ihr das mal verfolgt? Das ist sehr interessant. Aber ich weiß nicht weiter. Aber ich weiß, einer weiß weiter. Der führt mich durchs Leben. Zu dem komme ich. Und er sagt, ich werde dich nicht hinausstoßen, weil ich ihm vertraue, weil ich ihm mein Leben anvertraut habe. Und das ist das Wichtigste. Ich vertraue ihm mein Leben an, in diesen Situationen. Verheißungen Gottes haben immer zwei Teile. Ein Teil und der zweite Teil. Der erste Teil ist, ich muss etwas tun. Gottes Verheißungen haben immer eine Sache. Es gibt 70.000 Verheißungen. Ich habe sie noch nicht nachgezählt, ich glaube es einfach mal, die wir für uns nehmen. Es gibt Verheißungen, die gelten nur für die Juden. Ja, Ja, dann gibt es Verheißungen, die gelten für die Juden und uns, und es gibt Verheißungen, die gelten für die Gemeinde. Wie man das jetzt auseinanderkriegt, das merkt man beim Bibellesen. Aber hier ist, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine Verheißung. Die Bedingung ist, ich muss zu ihm kommen. Ja? Und kommen heißt, ich muss wissen, jetzt stehe ich vor Jesus. Jetzt habe ich hier nicht den, es gibt ja, früher gab es ja mehrere Räume. Da gab es die Hauptsekretärin und davor gab es die Vorsekretärin. Ja, und dann, aber ich muss wissen, dass ich bin, dass ich mit ihm zusammen bin. Und das erfahre ich nur mit einer Begegnung mit Jesus. Ich brauche eine Begegnung, ich brauche eine Beziehung. Ich komme. Was tut er? Er verspricht, und er verspricht viel. Hier verspricht er, er wird mich nicht hinausstoßen oder nicht abweisen. Abweisen, und ich nehme das jetzt mal aus, wieder von meinen afghanischen Freunden. Es gibt bei denen etwas, das liegt kulturell, die sagen, ich kenne dich nicht mehr. Dann reden die 20, 30, 40, 50 Jahre nicht mehr miteinander. Wohnen zwar zusammen, ein Haus neben dem anderen, aber wenn irgendwas ist, die kennen sich nicht mehr. Ja? Und wenn Jesus sagt, ich weise dich nicht hinaus, bedeutet das, ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen, der ist hier eingeschrieben in meiner Hand. Ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Ich bin bei dir. Aber wir sehen hier an der ganzen Zusammenhang, da war viel Murren, viel Rebellion. Und wir lernen daraus, dass auch bei uns Rebellion sein kann gegen das Wort. Es passt uns nicht. Es kann sein, dass wir stolz sind und uns nicht beugen wollen in der Buße und sagen, nein, der andere ist im Unrecht, der soll zuerst kommen. Bei mir ist alles okay, Gott, du bist hier an der falschen Adresse, geh mal bitte einen weiter. Es ist manchmal so. Die Bibel berichtet viel von Halsstarrigkeit im Volk Gottes. Das heißt nicht, ich muss gucken, wer ist halsstarrig, sondern wir haben das in diesem Lied gesungen. Ja? Zeig mir, wie ich vor dir bin, was bei mir nicht in Ordnung ist. Und das gefällt Gott. Zu sagen, ja, das ist bei dir nicht in Ordnung, bring das in Ordnung. Und das ist für mich lebendige Beziehung. Und Gott verspricht, mich durchs Leben zu leiten. Ich weiß zwar nicht immer alles, was kommt. Also die Bundesregierung und die Virologen, die würden dir jetzt ein Vermögen zahlen, wenn du sagst, wann das Ganze vorbei ist. Ja, sagst hier. Aber keine Ahnung. Wir wissen auch nicht, was mit Ukraine ist. Ja, im Augenblick gehen da wieder Truppen hin. Der schickt Truppen, der schickt das hin. Aber eins weiß ich. Mein Leben gehört Jesus. Paulus sagt, lebe ich oder sterbe ich? Ich sterbe, ich bin des Herrn. Ja? Leben, sterben ist mein Gewinn, aber Leben tue ich in Christus. Das ist unser Zentrum. Und das dürfen wir nicht verlieren. Sonst geraten wir durcheinander. Und dann kann es sein, dass wir auch murren und rebellieren gegen irgendwelche Sachen, die Gott aber eingesetzt hat. Wenn ich einmal erkannt habe, was Rebellion und Stolz ist, das zeigt Gott, das ist sehr gut, wenn er das zeigt, weil das tut dir nicht so weh, als wenn dir jemand anders das zeigt, dann merkst du innen drin, wie sehr wir noch von Adam und Eva kommen, von diesem alten Geschlecht, was noch so vom alten Adam drin ist. Deswegen sagt die Bibel, zieht den alten Adam aus. Der nächste Punkt, worauf ich hin möchte, ist in Epheser 1, Vers 17. Jesus sagt das hier so, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Und Paulus betet hier, in Vers 16 heißt, ich bete, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und damit komme ich schon zum Ende. Wir brauchen diese Jahreslosung, dass Gott uns die nochmal erklärt. Ja, es gibt viele tolle Kommentare, noch mehr auf Englisch, die besten auf Hebräisch, keine Ahnung. Aber wenn Gott mir etwas nicht erklärt, dann verstehe ich es nicht. So, versucht mal einem Kleinkind beizubringen, Steckdosen sind gefährlich. Ja, sag, hey, Steckdosen, nicht die Finger reinstecken, nicht. Ja, ne? Wird alles nichts nützen. Aber wir wissen, wir bauen da eine Sicherung rein, fertig ist die Geschichte, bis das, ja, wir bekommen Weisheit. Und wir bekommen auch Weisheit und Erkenntnis über Dinge in der Bibel, die wir nicht verstehen oder die uns noch zu hoch sind, weil Gott sie uns persönlich mitteilt. Und auf einmal verstehen wir Dinge, dass man auch eine Steckdose stromlos machen kann. Ist auch eine Sicherung. Ja, so verschiedene Dinge. Ja, auf einmal erkennen wir Wege, die wir vorher nicht wussten. Und die brauchen wir, gerade in diesen Zeiten. Wir wissen nicht, was morgen wird. Wir wissen noch nicht mal, was in den nächsten 2 Stunden wird. Aber eins wissen wir, Jesus kommt wieder. Die Zeichen, die sind deutlich, mehr wie deutlich. Man kriegt kaum mit, was Israel alles mit Verträgen mit anderen Ländern schließt. Mit muslimischen Ländern. Kriegt man hier in der Presse nicht mit, muss man ein bisschen mal so Israel-Sachen lesen und denkt, boah, was ist denn, geht denn da ab? Ja, wo wir denken, hey, Israel wird langsam wieder, wir singen das ja, ne? Die Völker gehen nach Zion, um Weisung zu bekommen. Und wir merken, Israel geht langsam hoch. Und dann wissen wir, die Gemeinde wird langsam bedrückt. Ja, da passiert was. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal geht es sehr langsam. Die Bibel beschreibt ja die Endzeit wie Wellen, wie eine Frau, die Kinder kriegt. Und ihr wisst, es gibt da so Wellen, wo man denkt, jetzt geht's los, dann ist Ruhe, dann wieder, ich glaube, es geht los, dann ist wieder Ruhe und dann ist da, bums. Oh, das ging immer schnell. Bei manchen, die haben da 2 Tage zu kämpfen, bei manchen geht das schneller. Aber so beschreibt die Bibel die Endzeit. Und deswegen brauche ich diese Weisung vom Herrn. Ich brauche, dass er mir das Brot des Lebens gibt, dass ich das erkenne. Was ist das für mich? Ich denke, dass wir uns am Ende der Zeit noch von vielen Dingen trennen, die uns das Leben ein bisschen schwerer machen, indem sie uns belasten. Stellt euch vor, ihr müsstet jetzt ausreisen nach Kanada. Was würdet ihr mitnehmen? Was würdet ihr hier lassen? Oh wei, ne? Ich bin schon 3 Jahre aufräumen an meinem Dachboden und jedes Mal, wenn ich oben bin, habe ich immer so eine kleine Tüte, die ich wegwerfe. Ja? Aber der ist noch ganz voll. Ist manchmal schwer, Dinge loszulassen. Man ist ja manchmal auch emotional dran gebunden. Aber Jesus bringt uns das Wort, das uns, der Geist ist es, der es lebendig macht, dass wir Weisheit und Erkenntnis bekommen. Und deswegen macht das, ja, ich kann mich mit einbeziehen, lasst uns dieses Jahr 2022 dazu dienen, dass wir sagen, ich will Jesus mehr erkennen. Ich will dich mehr erkennen. Es gibt noch Dinge, die ich von Jesus nicht weiß. Ich entdecke die Dinge an Jesus, wo ich denke, boah, so bist du. Wie bei dieser Geschichte da. Ja, da kommt das Kind zu dem Schuster, die Frau. Und ich erlebe das immer wieder, denke, Gott benutzt mich, um andere Menschen zu segnen. Und das sind nicht immer Gläubige. Und ich denke, was ist das? Ja, ich will Jesus mehr erkennen. Das hört ja nicht auf, wir haben den Gemeindeeinführungskurs und dann ist Schluss. Was gibt es bei Jesus noch zu erkennen? Jesus in der Endzeit, hochinteressantes Thema und dann sind wir schon mittendrin. Ja, wie ist Jesus, wie baut Jesus in der Endzeit Gemeinde? Gibt es noch Zeichen und Wunder in der Endzeit? Wie wird er uns versorgen? Und. Das nächste, was wir bitten dürfen, ist, Jesus, zerbrich meine Rebellion und meinen Stolz. Das ist so ein Charakterprogramm. Denn Jesus war von Herzen demütig. Katharina hat ja darüber gepredigt. Ja, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig belastet. Denn ich bin von Herzen demütig. Ja, und Jesus will, der Vater will uns ja in das Bild Jesu verändern. So sein wie Jesus. Haben wir noch den Wunsch? Corona macht uns unseren Kopf kaputt, aber sag, hey, ich will sein wie Jesus, gerade in Corona-Zeiten. Ich will sein wie Jesus. Zerbrich meine Rebellion und meinen Stolz. Und das Dritte, was wir uns vornehmen können, ist, stärke meinen Glauben in diesen Zeiten wie diesen. Stärke meinen Glauben. Denn das tat ja Jesus, das hat er ja geredet, das hat ihn ja so aufgeregt, dass er sagte, ich bin's. Vertraut mir, glaubt an mich und ich bringe euch durch bis in die Ewigkeit. Boah, stärke meinen Glauben in Zeiten wie diesen. Als Pastor frage ich mich auch, wie bringt man Gemeinde durch die Endzeit? Müssen wir da irgend so einen Code haben und dann verstecken wir uns alle? Oder ja, jeder hat so ein Köfferchen, dass er so ein Traktat-Evangelisationsköfferchen, wenn es losgeht, dass wir ein paar Bibeln bei uns haben. Ja, vielleicht auf Stick, dann hast ganz so mehr. Keine Ahnung. Oder wir machen uns irgendwo so wie Gideon, verstecken so ein bisschen Bibeln, die wir dann finden können. Ja, ich weiß, das sind wirre Gedanken, aber man macht sich Gedanken, wie führen wir Leute durch die Erde? Wie trainierst du deine Leiter? Wie, keine Ahnung. Wir sehen etwas, wenn wir Endzeit lesen, Jesus teilt die Menschheit ein. Rechts und links. Und wir merken jetzt, geimpft, nicht geimpft, durch die ganze Welt. Auf einmal ist etwas. Was wir später sehen, sie werden gegen die Christen sein oder für die Christen. Wir werden merken, da kommt etwas, eine Zweiteilung. Der eine dort, der andere dies. Und wir sehen, ja, so kann's sein. Ja, wir merken, mit 2G, auf einmal können nur bestimmte Leute kaufen. Gut, das Internet ist offen. Aber wir merken, da passiert etwas, wo ich mich früher gefragt habe, wie soll das gehen? Ja, in Schweden hast du schon so kleine Chips, kannst du die Tür aufmachen, zu Hause dein Licht anmachen, dein Fernsehen anmachen, alles mit dem Chip. Das ist ein Pilotprojekt dort. Weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das kann einen Angst und Bange machen. Aber wenn ich bete, Jesus, ich will dich mehr erkennen, gib mir den Geist, deine Offenbarung, dann weiß ich, Mensch, der hat Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt. 40 Jahre versorgt, dann schafft er das mit mir auch. Ja, das ist der gleiche Gott, der schafft das. Keine Ahnung wie. Ich muss ihm nicht sagen, wie er es macht. Er weiß ja, wann ich Hunger habe und Durst habe. Aber ich weiß, er ist da. Er versorgt mich. Wenn ich diese Dinge sehe hier, dann sehe ich Jesus und sage, okay, du hast das geschafft, Jesus. Und du bist der das gute Werk in mir angefangen hat. Du wirst es auch vollenden. Der Jesus ist hier in mir drin. Du wirst mir helfen. Ich muss ja nicht stark sein. Er trägt mich. Ich darf mich tragen lassen. Ich weiß nicht, ob wir das wissen. Ich darf sagen, Jesus, ich kann nicht mehr. Diese ganze Corona-Kram, lass mich jetzt in deine Hände fallen. Du bist da, du trägst mich durch. Und er tut es. Und zerbrich meine Rebellion und Stolz. Das ist so unser Grundproblem. Gerade bei den Deutschen, wenn ich so die Diskussion ansehe, wo ist da die Einheit? Jesus betet um Einheit für die Gemeinde, beten wir wieder für Einheit. Ja, wir sind schlau, wir wissen vieles. Und der eine sagt Hü, der andere Hort, der andere sagt Steh, der andere sagt Galopp. Alle sagen, ich weiß es, ich habe studiert. Einheit, das ist das. Haben wir auch in unserem Lied drin. Und das ist, was wir für Deutschland beten müssen, Einheit. Wir brauchen Einheit. Wir brauchen nicht einen starken Mann, der sagt, so geht's. Wir brauchen Einheit. Und dann wird's schon gut werden. Aber dazu muss meine Rebellion und mein Stolz unter meine Füße. Und stärke meinen Glauben. Wenn wir das beten, werden wir wunderbare Dinge erleben. Das verspreche ich euch, weil ich meinen Herrn kenne. Und darum nochmal Johannes 6, Vers 37. Ist das für mich? So, der zweite Teil. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich mache das hier mal persönlich, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo das Wort wer steht, setz jetzt deinen Namen ein. Also Rico kommt zu Jesus und Jesus wird ihn nicht hinausstoßen, nicht abweisen. Wir machen es persönlich. Und daraus lasst uns jetzt ein Gebet entwickeln. Auf unserem Platz, still, einfach zum Schutz, nicht zum Schutz wegen dem Atmen, sondern zum Schutz, damit der andere nicht denkt, wie schräg ist der drauf, sondern, und es geht, Jesus, ich will dich mehr erkennen in diesem Jahr, bitte zerbrich meine Rebellion und Stolz, stärke meinen Glauben in Zeiten wie diesen, ich komme jetzt zu dir. Und Jesus wartet auf uns und wir wollen ihm jetzt persönlich eine Antwort geben und nehmen uns noch etwas Zeit. Thank you.